Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur neuen Folge Anpfiff 15:30. Vielleicht wird diese Folge heute ähnlich geschichtsträchtig wie dieser zurückliegende 29. Spieltag. Hat dieser 29. Spieltag schon für die Vorentscheidung im Meisterkampf gesorgt? Ich freue mich, dass ich diese Frage nicht alleine beantworten muss und sage hallo, guten Abend Fabi, schöne Grüße nach Meerbusch.
Hallo, und ich weiß nicht, ob es eine Freude ist, die Frage von dir zu beantworten, aber da werden wir wahrscheinlich die nächste Stunde tiefer oder näher drauf eingehen. Aber ja, so viel sei vorweg gesagt von meiner Seite aus. Ich freue mich immer auf unsere Aufzeichnung. Nach dem Wochenende ein bisschen gedämpfter die Vorfreude, weil ich weiß, um welche Themen es geht. Also von daher bin ich mal gespannt.
Ja, und moin nach Oldenburg, Sören. Grüß dich.
Ja, hallo zusammen. Ja, ich glaube, heute besteht wirklich die Gefahr, dass wir so ein der echte Verlierer-Podcast sind. Aber vielleicht haben wir lieber die Eigenschaft eines Goldfisches, dass wir das vergessen, was vor ein paar Sekunden war. Also die Niederlagen am Wochenende, ja, da müssen wir zwar drüber sprechen, aber am liebsten würden wir das alles vergessen.
Ja. Ja, ist schon bitter für dich, oder? Doppelte Chance und nichts gewonnen.
Ja, und wenn du dann noch Ajax dazu nimmst, dann war es sogar eine dreifache Chance. Und,
oh ja, die haben gleich 3-0 verloren gegen Eindhoven.
Richtig, ja, ein Chopper. Ja,
da ist mehr oder weniger die Meisterschaft eigentlich auch so gut wie entschieden. Ne?
Wird jetzt sogar noch spannend, ob es überhaupt für die Champions League Quali reicht. Sind nur noch, ich glaube, 3 Punkte Vorsprung sogar auf den Conference League Platz. Ja, es wird spannend.
Also ihr merkt ist schon... Ist der Dritte der Eredivisie nicht für die Champions-League-Qualifikation?
Nee, das glaube ich nicht. Also es ist jetzt seit dieser Saison so, dass der Zweite definitiv in der Champions-League spielt. Ja. Und der Dritte hat die Europa-League, ja.
Wow.
Also ihr merkt schon, liebe Zuhörer, wir driften jetzt schon am Anfang der Folge schon ab Richtung holländische Liga.
Ich weiß nur nicht, ob es Absicht ist oder einfach nur Interesse am internationalen Fußball. Aber ich habe tatsächlich so ein bisschen verfolgt auch, weil es ja mehr oder weniger das Topspiel war. Und PSV ja tatsächlich recht souverän, würde ich behaupten.
Ja.
Auch durchmarschiert ist.
Aber nächste Woche die Chance auf Revanche im Pokal, dann im Finale gegen Eindhoven. Ich glaube, Titelgewinn ist dann noch besser als in der Liga.
Ja, wobei Eindhoven ja der Titelverteidiger ist, ne? Wenn ich richtig informiert. Na, siehst du.
Ja,
und Tobi, jetzt kannst du auch wieder mitreden. Jetzt reden wir über
Ja, um das aufzugreifen, wo wir gerade von Meisterschaft und Titeln und so reden, um das Spagat jetzt mal zu machen. Glückwünsche nach München, um mal eine komplett andere Sportart jetzt direkt mit reinzunehmen. RB München hat sich die deutsche Meisterschaft gesichert in einem ziemlich einseitigen Finale gegen ERC Ingolstadt und ist verdient deutscher Meister geworden. Wahrscheinlich, Fabi, die einzige Meisterschaft, die dieses Jahr nach München geht, aber da werden wir ja dann gleich noch weiter drauf zu sprechen kommen.
Das weiß man nicht. Zuallererst würde ich erstmal sagen, da wir ja nach wie vor ein Fußball-Podcast sind, nachdem du es ja wahrscheinlich am Ende vergessen wirst, auch herzliche Glückwünsche an Mainz 05, nicht wegen dem Sieg am Samstag, sondern vielmehr für die deutsche Meisterschaft der U19, was übrigens ein klasse Spiel war zum Angucken.
Gegen Borussia Dortmund.
Richtig, aber es war wirklich ein unterhaltsames Spiel. Ging dann auch vor allem zum Ende raus, ging es nochmal hoch her und in der Verlängerung hat tatsächlich sich die bessere Mannschaft durchgesetzt. Also falls von euch jemand sowas verfolgt, aber...
Lief doch am Sonntagmittag lief das Spiel doch, oder?
Ja, bringt dir ja nichts, wenn du weißt, wo es läuft, wenn du sie anguckst.
Doch, da wurde ausgiebig Werbung drauf für gemacht. Von daher, ich habe auch mal ab und zu reingeschaut. Wie wollen wir vorgehen heute? Wollen wir auf einzelne Spiele ein bisschen genauer reingehen und ein paar heute mal ein bisschen mehr links liegen lassen und einmal kurz mal anteasern, beziehungsweise kurz mal drüber sprechen?
Ja, Spiele mit Gladbacher Beteiligung können wir, glaube ich, definitiv weglassen, bis zum Ende der Saison. Ich glaube, nur Meisterschaftskampf und Abstiegskampf ist interessant, oder?
Ja. Jörn, dann können wir gerne das Feld, gerne das Feld von hinten aufrollen, können auch gerne so starten. Du sprichst jetzt.
Ah, Kommt drauf an, wenn wir jetzt so anfangen und dein roter Faden sowieso immer extrem dünnes Eis ist. Ich weiß nicht, ob wir uns da einen Gefallen tun, aber ich schreibe nebenbei mit und mache Notizen.
Hakt die Spiele, hakt die Fabi, hakt die Spiele bitte einzeln ab, nicht, dass wir hinterher nur 7 Spiele von 9 oder so genommen haben.
Nö, wahrscheinlich rede ich nur über die Spiele, wo ich reden will und die anderen vergesse ich auch an.
Ach so, das könnte natürlich auch passieren. Ja, aber Sören hat es ja gerade angesprochen, den starten wir einfach mit dem letzten Sonntagsspiel, waren ja an diesem Sonntag 3 Spiele und das letzte Spiel, ja, fand zur Primetime um 19:30 im Borussia-Park statt. Ja, und ich hatte es in unserer WhatsApp-Gruppe schon geschrieben, stellt euch mal vor, Union Berlin nach dem Spieltag gewinnt auch noch in Gladbach. Ja, haben jetzt sogar durch den 1-0-Sieg in Gladbach 5 Punkte Vorsprung auf Rang 5. Ja, Sören, in Berlin... Die Hoffnung auf Champions League rückt immer näher.
Ja, absolut und zu Recht. Ich glaube, dass Union auch seit den letzten Wochen unterstreicht, trotz ja auch, dass sie international ausgeschieden sind. Habe ich schon damit gerechnet, dass es vielleicht auch in der Liga so eine kleine Delle gibt, aber sie machen es gut, sie punkten. Ich glaube, Gladbach war jetzt auch am Wochenende. Gladbach ist nicht mehr der Gegner, glaube ich, in dieser Saison, wo viele Teams Probleme mit haben. Deshalb war das ein sehr, sehr, sehr souveräner Sieg von Union Berlin, hatten mehr Chancen, sehr, sehr gutes Spiel gemacht und ich gehe da auf jeden Fall mit, dass Platz 3 vielleicht nur so ein kleines Duell mit Freiburg, aber Champions League sollten die Köpenicker auf jeden Fall schon mal planen.
Ja, und für Gladbach hast du gerade angesprochen, Fabi, das typische Gladbacher Spiel belegen, glaube ich, auch die Zahlen, 62% Ballbesitz, aber unterm Strich nicht wirklich viel damit angefangen. Gerade offensiv, glaube ich, in der ersten Halbzeit waren beide Mannschaften ja schon ziemlich zurückhaltend, was das Offensivspiel anging. Union immer wieder auf Konter ausgelegt, stand hinten defensiv, aber sehr stabil und ja, mit der Führung dann durch Becker. Konnten sie dann ihr untypisches Unioner-Spiel dann aufziehen, haben den Gegner kommen lassen, aber trotz einem Vierfachwechsel von Daniel Farke für die Offensive kamen dann vielleicht noch 2, 3 Abschlüsse der Gladbacher, aber alles in allem viel zu trostloser, harmloser Auftritt, gerade offensiv der Gladbacher.
Also auch wenn bei deinem Vortrag gerade eben jemand irgendeinen
Trommelfan
im Hintergrund hatte.
Mal kurz anzusprechen, ich habe die mit Abstand behindertsten Nachbarn, die man sich vorstellen kann. Das angefangen bei den Kindern, über den Hund und die Familie. Ich rede ja nicht gerne darüber, aber es ist einfach nur eine Katastrophe. Also ich wünsche keinem solche Nachbarn.
Also auch das muss in einem Podcast
das Platz muss mal haben, gesagt werden.
Das ist authentisch, Tobi.
Also wenn du abends da schon nicht das Bett knarren hörst und morgens früh schon mit Geschrei geweckt wirst, also ich sag euch, das ist hier keine Wohltat.
Also das kennt man normalerweise nur aus Hörnschlafzimmer. Nein, Spaß.
So, Fabi, zurück zum Spiel, bitte.
Ja, bitte. Ja, also du hast ja ein bisschen von dem typischen Unioner Spiel aufziehen gesprochen. Sören meinte ja, Champions League ist so gut wie safe. Also ich glaube, es wird ein spannender Kampf zwischen Freiburg, Union und Leipzig. So viel kann man vorwegnehmen. Ja, ich meine, Sören, ich gebe dir vollkommen recht. Also selbst die Tagesthemen um 19:45 sind spannender als ein Spiel mit Gladbacher Beteiligung. Und ich glaube, das hat man am Sonntag deutlich gemerkt. Es war ein sehr, sehr maximal durchschnittliches Spiel vom Niveau her, würde ich sagen. Die Gladbacher wussten mit ihrem Ballbesitz wenig bis gar nichts anzufangen. Und die Unioner haben einfach das gemacht, was sie die meiste Saison über auch schon gemacht haben. Effizienz. Ja, ein Stück weit an den Tag zu legen. Traumtor von Becker und am Ende des Tages muss auch dieses Pferd nicht höher springen. Dass die Unioner nicht für tollen, attraktiven Fußball stehen, soll keine Kritik jetzt sein, aber in Summe, wenn man diesen Mix dann in einen Topf schmeißt, kommt nun mal wahrscheinlich ein eher überschaubares Niveau in Sachen Fußball raus und für die Unioner ganz klar, ich meine, das sind Feiertage schlechthin. Auswärts in Gladbach 1-0 gewinnen. Jetzt hast du da allerdings vor dem Wochenende einen richtig dicken Brocken vor der Brust, aber da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und ich sag, so sicher ist die Champions League Quali für die Unioner noch nicht. Dazu fehlen, glaube ich, noch ein paar wichtige Punkte. Vor allem jetzt nächste Woche ist ein richtiger Prüfstein. Wenn sie da auch noch dreifach punkten, sitze ich mit im Boot.
Okay. Vielleicht noch kurz das Gegentor. Spricht, glaube ich, auch momentan auch für die Gladbacher Anfälligkeit in der Defensive. Roussillon war es da, der kann da aus dem Halbfeld gegen 4 Gladbacher, die um ihn rumstehen, einfach hohe Flanke vors Tor. Ilvedi verschätzt sich da komplett. Ja, und Becker läuft ihm da nur 2 Meter weg und hält dann nur seinen Fuß, den richtig schöner Volleytreffer. Ja, das sind so die Tore, die sich die Gladbacher ja die ganze Saison immer schon wieder fangen. Und ja, ich glaube, die Saison, Sören hat es jetzt schon mehrfach in den letzten Wochen gesagt, ist eine Saison, ja, die man, glaube ich, mehr als vergessen kann. Und die letzten 5 Spiele, ja, 2-mal haben sie noch zu Hause. Bochum und den FCA, also auch keine leichten Spiele und gerade auswärts, ja, gegen Stuttgart, Dortmund und Leverkusen. So viele Punkte, glaube ich, werden die Gladbacher auch nicht mehr holen, ne?
Ja, alles, was wir über Gladbach sagen, ist zu viel. Also diese Mannschaft, habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt, also persönlich gibt sie mir gar nichts. Da kann man auch durchaus die vermeintliche Mentalitätsdebatte sagen. Da sind Spieler, man auf einzelne Spiele eingehen ist immer schwierig oder persönlich zu kritisieren, aber ich glaube, du hast mit Benze Baini, Thüram, das sind Spieler, bei denen es schon Wochen vorher feststand, beziehungsweise steht, dass sie nächste Saison woanders spielen. Das sind Spieler, wo wir in der letzten Saison schon gesagt haben, ja, eigentlich gehören die nicht mehr zu der Mannschaft oder passen nicht zu dieser Mannschaft. Du hast grundsätzlich, glaube ich, auch, was die Breite im Kader betrifft, viel Breite, aber nicht unbedingt die Qualität. Daniel Farke hat viele Baustellen. Ich glaube, jetzt hat Benze Baini ja wieder den Vorzug bekommen vor Luka Netz, wo du eigentlich weißt, okay, Luka Netz ist ein richtig gutes Talent, der Spielpraxis braucht, und er steht nicht in der Startaufstellung. Klar, Leistungsgründe sollen immer zählen, aber ich glaube, man muss schon ein bisschen jetzt auch auf die nächste Saison schauen und den jungen Spielern die Chance geben, weil es geht um nichts mehr und dann kannst du lieber solchen Jungs dann auch die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren.
Ja, Fabi, wir hatten die letzten Wochen auch des Öfteren über Gladbach gesprochen und ich denke, da werden wir zum Ende der Saison dann mal ein Fazit ziehen, auch mit Hinblick auf die kommende Saison, denn da wird es, glaube ich, ja, eine richtig große, schwierige Aufgabe für Virkus und Co., da eine schlagkräftige Truppe für die kommende Saison auf die Beine zu stellen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also unterstreiche ich auch, wenn man sieht letztendlich, wer bei denen auf dem Platz steht. Das ist nochmal eine Mannschaft, die ein bisschen mehr Qualität mitbringt als das, was sie über Wochen, seit Monaten, wenn man ehrlich ist, eigentlich auch schon auf den Platz bringen. Man merkt, dass sie mit sich selbst mehr beschäftigt sind. Und in Summe die Konsequenz daraus, ich meine, die Logik diktiert eigentlich die Ergebnisse der Gladbacher der letzten Wochen. Von daher, wie Sören auch sagt, ich glaube, wir sollten nicht zu viel über die Gladbacher sprechen, dafür bieten sie zu wenig an, im Positiven, und alles Negative lassen wir heute mal außen vor.
Gut, lassen wir das Negative außen vor, kommen wir zum Positiven, zu einer sehr positiven Serie, 13 Pflichtspiele ungeschlagen, wir kommen zu der Mannschaft, die momentan mehr als on fire ist, wir kommen zur Werkself, Bayern 0 für Leverkusen, gewinnt das vermeintliche Topspiel am Sonntag, ja, Big Points sind weiter rangerückt. Jetzt sogar schielen sie Richtung Champions League, sind nur noch 4 Punkte Rückstand. Am Ende steht ein 2-0-Sieg gegen RB Leipzig. Wenn man sich so die Statistiken anguckt, Fabi Sören, ziemlich glücklicher Sieg für Leverkusen bei 26 Torschüssen für RB, die auch gerade in der zweiten Halbzeit alles nach vorne geworfen haben und einiges versucht haben und das ein oder andere Mal auch Pech hatten, ne?
Ja, sie haben das Spielglück im Moment auf ihrer Seite, aber das haben sie sich auch in den letzten Wochen verdient. Persönlich habe ich nicht damit gerechnet, dass sie noch so eine gute Rückrunde spielen. Die letzten Wochen waren sehr, sehr gut und dann verdienst du dir auch eben dieses Quäntchen, was dann auch dazugehört, gegen Leipzig zu gewinnen, wenn du nicht unbedingt die bessere Mannschaft warst. Vor allen Dingen wieder 0 gespielt. Ist ja bei Leverkusen auch nicht unbedingt Standard. Und klar, Leipzig muss sich im Prinzip nur vorwerfen lassen, dass sie an dem Tag ihre Chancen nicht genutzt haben.
Die Leverkusener sind eigentlich ja nicht so gut ins Spiel gestartet. Ich glaube, den hat man noch so ein bisschen angemerkt. Die Doppelbelastung auch noch von unter der Woche, vom Rückspiel. Und da hatte RB eigentlich schon mehr vom Spiel, deutlich mehr Ballbesitz. Aber die Leverkusener haben dann ihr Spiel aufgezogen, kamen dann kurz vor der Halbzeit mal wieder über ihre Paradeseite, über die rechte Seite, schön über Frimpong bzw. Diaby. In dem Fall zum 1-0 findet Logic in der Mitte. Ja, das ist so das typische Leverkusener Spiel, ne? Gegen spielstarke Mannschaften. Defensiv stehen sie hinten jetzt auch sehr stabil. Jonathan Tah, die letzten Spiele auch des Öfteren wieder in der Startelf gewesen. Auch gefangen, ne?
Oft kritisiert. Jetzt am Wochenende würde ich sogar so weit gehen, dass er für mich eigentlich mit der beste Mann am Platz war. Stimmt er überein? Ja, müsste.
Ja, können wir nicht widersprechen.
Sehr gut. Ja, ich glaube, wenn man aufs Spiel geht, ich meine, natürlich, die Spieldaten sprechen für Leipzig. Trotzdem, glaube ich, zwei Schlagwörter, die das Spiel eigentlich zugunsten Leverkusens haben kippen lassen. Das ist einmal Effizienz. Auf der einen Seite nicht vorhanden, auf der anderen Seite sehr wohl. Und auf der anderen Seite bei den Leipzigern bisschen vermisst die Präzision, vor allem im letzten, im heißen Drittel war das dann einfach auch ein Stück weit zu ungenau, vielleicht dann auch manchmal zu kompliziert. Und ja, am Ende des Tages hast du ein Spiel verloren, viel Ballbesitz, viele Chancen, viele Abschlüsse, aber halt am Ende in Summe zu wenig, um dann ja was Zählbares mitzunehmen. Und für die Leipziger, ich glaube, ja, tatsächlich eine ganz bittere Niederlage im Kampf um die Champions League. Also ja, Rennen ist noch offen. Aber das sind Punkte, die es natürlich nicht unbedingt einfacher machen an den letzten 5 Spieltagen.
Nee, die Ausgangslage für die Leipziger war ja jetzt auch nicht so schlecht. Von den vorherigen 6 Spielen in Leverkusen noch keins verloren gehabt. 3 Siege, 3 Unentschieden. Ja, einmal ist immer das erste Mal. Und ja, so geht es dann mit einer Niederlage zurück nach Leipzig. Und am kommenden Wochenende empfängt dann Leipzig ja zu Hause die TSG Hoffenheim. Ich gehe mal davon aus, dass die Leipziger in den nächsten Wochen da auch noch ihre Punkte holen, wenn ich da mal aufs Restprogramm gucke. Gerade die Teams von unten haben sie unter anderem auch noch dann zu Hause. Hoffenheim, Schalke ganz am letzten Spieltag und Bremen. Ja, wobei dann auch noch 2 Spiele auswärts sind bei den Bayern natürlich und in Freiburg, was wahrscheinlich so mit in 2 Wochen das richtungsweisende Spiel sein wird für beide, ne?
Ja, ich möchte im Übrigen, muss ich dich einmal tatsächlich, tut mir leid, ein bisschen korrigieren, weil es sind noch 6 Punkte auf den Champions League Platz für die Leverkusen. Das ist mir gerade eben noch aufgefallen.
6 Punkte? Was habe ich denn dafür?
Ja, Moment. 4, meintest du.
Von Leverkusen, ah nee, das war der Abstand von Leverkusen auf Leipzig, die 4 Punkte, Entschuldigung.
Ja, aber genau. Die sind Fünfter.
Die sind Fünfter, genau, richtig.
Und das bringt ja nichts. Das heißt nicht Champions League.
Das stimmt, Feiern. Gut aufgepasst.
Da spielst du Donnerstagabend als Fünfter.
Richtig,
richtig. Und in der Regel Sonntag, was viele Fans auch sehr undankbar ist.
Da haben viele Leverkusener auch keine Lust mehr. Deswegen wäre es gut, wenn sie dann unter die ersten 4 kommen würden. Das ist auch wieder Samstag.
Ich kann es immer wieder sagen. Sie müssen nur die Europa League gewinnen. Dann haben sie das Problem auch gelöst, um es mal so auszudrücken.
Ja, wir können das ja nochmal kurz erwähnen. Fabi, wie war das nochmal am Wochenende? Mir macht Leverkusen sehr viel Spaß, ne? Hattest du, glaube ich, unter der Woche geschrieben, ne? Bei der Europa League, ne?
Ja, jetzt nicht unbedingt zwangsläufig hat das immer was mit Fußball zu tun, aber wenn ich ja an einem Donnerstagabend so langsam in der Europa League in die heiße Phase gehe, dann lockt es mich auch hin und wieder mal vor den Fernseher. Speziell, wenn dann eine deutsche Mannschaft noch vertreten ist. Wenn man dann so abgezockt und abgeklärt letztendlich das Rückspiel auch mit so einer Selbstverständlichkeit auch für sich entscheidet, macht es Lust auf mehr. Jetzt auch eine Mannschaft, die auch vom Namen her zumindest ein bisschen Attraktivität mitbringt. Ich freue mich drauf und glaube, dass Leverkusen alle Chancen hat, um ins Finale einzuziehen, wenn sie die Form halten.
Bekommen wir eigentlich Tickets von unserem treuen Zuhörer? 3 Stück oder?
Für welches Spiel
meinst du? Für das Heimspiel gegen AS Rom.
Nicht mit nach Budapest fahren wollen, aber dann jetzt für Heimspiel gegen die Roma, ja?
Was ist gut, denn in Budapest überhaupt eigentlich?
Da ist doch das Finale.
Ach so, okay.
Ja, überlegst du es dir vielleicht doch nochmal.
So weit sind wir schon, ach so.
Da habt ihr ja letzte Woche, der Carsten...
Ich habe die ganze Zeit überlegt, was will der Carsten denn in Budapest? Mit einem Sonderzug und ich dachte, da ist irgendwas, keine Ahnung, Schlagermove wie in Hamburg oder irgendwie sowas.
Ja, ob jetzt Schlager gespielt werden, vielleicht auch so zwischendrin. Also kann man dem Carsten sagen, dass er, nachdem er jetzt wisst, was in Budapest ist, vielleicht dann doch noch mit auf den Zug nach Budapest aufspringt, ja?
Nein, nur nach Rom würden wir mitfahren.
Ja, mal gucken. Wir werden mal sehen, was der Carsten dann so anzubieten hat oder inwieweit ihr euch dann noch in den nächsten Wochen dann doch noch umentscheidet und vielleicht zum Schluss sogar noch ein Leverkusen-Trikot überzieht.
Ja, das ist ja eher eine Sache für Sören, bei der ja dieses Wort Polyamorie neu definiert. Ja,
ich glaube, in Wahrheit sind wir ja alle irgendwie Leverkusen-Sympathisanten, weil wir ja relativ viele Medikamente in unserem Schrank haben und damit unterstützen wir ja quasi Bayer Leverkusen. Ja,
jetzt schiebst du aber alles auf uns ab. Aber tatsächlich, wenn sie international ins Finale kommen, dann ist es auf jeden Fall so, dass ich beide Daumen auch schon im Halbfinale auf jeden Fall für die Leverkusener gedrückt habe. Und wie gesagt, mir macht es Spaß, wenn ich die Leverkusener sehe. Und irgendwie, habe ich so das Gefühl, dass nach dem Europa-League-Sieg der Frankfurter vielleicht dann auch für die eine oder andere Mannschaft, wenn sie da mal in die K.O.-Phase kommt und mal diese furchtbare Zwischenrunde, wie nennt man das, 16-Finale oder Runde der letzten 32 auch mal überstanden hat, dann kommen die bisschen attraktiveren Gegner. Ich glaube, dann ist es auch ein Wettbewerb, den dann auch deutsche Mannschaften endlich ein bisschen ernster nehmen und da wirklich alles reinhauen. Und mir macht das Spaß, kann ich nur sagen.
Definitiv, definitiv, schließe ich mich an. Ja, Spaß macht auch eine andere Mannschaft.
Beiseite?
Achso. Spaß beiseite, nein. Spaß macht auch der SC Freiburg. Der SC Freiburg lässt sich von allem nicht irgendwie beirren und punktet weiter vor sich hin. Hat sich oben mit weiter eingenistet, bleibt oben mit dran, Platz 4. Und ein souveräner 4:0 Heimsieg gegen Schalke. Gregoritsch ist da letztendlich für verantwortlich für eine schnelle 2:0 Führung, bringt die Freiburger da auf die Siegestraße und alles in allem ein mehr als hochverdienter Sieg der Freiburger gegen, ja, doch schon ziemlich harmlose Schalke.
Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass da ein Abstiegskandidat gegen Champions League, möglichen Champions League-Teilnehmer gespielt hat. Und klar, auch wenn es nur Freiburg ist, die machen es die Saison richtig gut. Letztes Wochenende, fand ich, haben sie mir schon sehr, sehr gut gefallen, in welcher Art und Weise sie dann auch Spiele gewinnen. Das war jetzt gegen Schalke auch so. Klar, also Schalke hat es den Freiburgern im Endeffekt auch relativ leicht gemacht. Ja, man sieht einfach, dass Schalke natürlich dann auch irgendwie auf Strecke dann zu wenig Qualität hat, gegen solche Teams mitzuhalten. Sie müssen die Punkte gegen andere Teams holen. Jetzt zum Beispiel nächste Woche, wenn Bremen zu Hause auf Schalke ist, da müssen die Punkte her. Es ist jetzt an diesem Wochenende ja im Prinzip nichts passiert, weil alle Konkurrenten auch nicht gepunktet haben, mit Ausnahme von Stuttgart. Aber das war ein Spiel, wo man klar sagen muss, dass Freiburg da nochmal die Champions-League-Ambitionen unterstrichen hat.
Ja, Fabi, wenn du die Freiburger spielen lässt und die nötigen Räume zur Verfügung stellst und nicht in die Zweikämpfe gehst, ähnlich wie es die Schalker ja ziemlich lange und häufig gemacht haben und angeboten haben, dann kann der SC Freiburg dich auch mal schwindelig spielen, ne?
Ja, aber es ist einfach ein Spiel, war, glaube ich, zum ersten Mal seit vielen, vielen Wochen, wo die Schalke einfach den Eindruck gemacht haben, zumindest auf mich, dass es körperlich an dem Sonntag vielleicht auch nicht reicht, wirklich bis an die Grenze zu gehen, was du in so einem Spiel einfach brauchst. Es war ein bisschen zu wenig Kampf, zu wenig Einsatz. Wie man die Schalke eigentlich die letzten Wochen nicht wirklich erlebt hat, speziell dann eben auch in der Vorwoche. Und in Summe triffst du dann auf eine Mannschaft, die natürlich mit gewissem Selbstvertrauen in das Spiel geht, jeden Punkt braucht für die Champions League, Qualität im Kader unbestritten hat und dann geht mal so ein Spiel eben schnell 4:0 aus. Hm. Um es mal ganz einfach.
Okay. Ja, und machst dann unter anderem auch noch ein richtig schönes Traumtor, muss man ja schon sagen. 2:0 von Gregoritsch, also mit dem Rücken zum Tor von 15 Metern, lässt den Ball da richtig klasse über den Kopf rutschen und der schlägt dann neben dem Pfosten ein. Den muss man auch erstmal so machen, ne? Aber ich glaube, den wollte er so, oder? Gab ja keine andere Möglichkeit, ne?
Schenken wir ihm.
Schenken wir ihm? Ja, okay. Gregoritsch, glaube ich, auch so einer der Kandidaten, die ihrem Team, was die Transfers angeht, auf jeden Fall mit der größte Gewinner, glaube ich, ist für den SC Freiburg. Ne? Gut, dann sind wir bei den Freiburgern soweit durch. Und dann, Fabi, machen wir den Break zum neuen Spitzenreiter, der am Samstagabend, den peinlichen Ausrutscher, was heißt peinlich, den Ausrutscher der Bayern, dankend angenommen hat, auf dem Silbertablett verwertet hat und im Januar waren es noch 9 Punkte Rückstand, jetzt ist es 1 Punkt Vorsprung, der BVB, 5 Spieltage vor Schluss, hat die Tabellenführung übernommen.
Ja, absolut verdient, natürlich muss man auch noch dazu sagen, ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich es ausdrücke, weil ich glaube einfach, dass die Dortmunder spätestens, nachdem sie wussten, wie das Spiel am Nachmittag ausgegangen ist, der Bayern, wussten, dass es wahrscheinlich die Chance ist, an die Tabellenspitze zu kommen. Dementsprechend war natürlich auch Engagement und Leidenschaft auch mit auf dem Platz. Man muss aber auch sagen, dass die Frankfurter wieder einen Auftritt hingelegt haben, der meines Erachtens auch bei mir zumindest für Kopfschütteln sorgt, weil es gefühlt eine Mannschaft ist, die seit Wochen irgendwelche ja, wie sagt man da, Unstimmigkeiten präsentiert auf dem Platz, die es den Gegnern relativ einfach machen, was auf keinen Fall die Leistung der Dortmunder schmälern soll, ganz im Gegenteil. So ein Spiel musst du dann auch erstmal unter dem Druck gewinnen können. Ja, aber wie gesagt, ich will eigentlich die Leistung der Dortmunder hervorheben, kann aber auch nicht ohne die Frankfurter langsam wirklich in die Kritik zu nehmen. Oder wie geht es euch beiden?
Also ich muss, Oliver Gnasl hatte da ein schönes Fazit rausgezogen. Er sagte, die letzten Wochen spielen wir zwischen den 16ern, spielen wir eigentlich ganz gut. Nur wenn es dann bei uns in die Defensive geht, da produzieren wir haarsträubende Fehler. Und ja, auf der anderen 16er Seite, ja, da treffen wir das Tor nicht mehr. Alles in allem spielen wir soweit ganz gut mit. War ja jetzt ähnlich auch wieder, ne? Also du schenkst den Dortmund dann mehr oder weniger die ersten beiden Tore, hast dann trotz des 2-0 Rückstands ja drei wirklich gute Abschlüsse, wo du zumindest dann zum Anschluss kommen kannst. Ja, und spätestens mit dem 13-0 kurz vor der Halbzeit durch Hummels, da war das Spiel schon durch, ne?
Also, ja, ich meine, natürlich ist es jetzt nicht so, dass sich die Frankfurter da komplett unterworfen haben, sondern sie hatten ja auch die Phasen im Spiel. Aber es passiert ja dann im Endeffekt relativ wenig. Es kommt kaum zu zwingenden Torchancen. Ich meine, spricht natürlich auch ein Stück weit für die Qualität der Dortmunder, die es halt dann einfach wegverteidigen, sehr souverän. Aber wenn ich weiß es jetzt nicht, ob es 7 oder 8 Spiele, jetzt 8 Spiele, glaube ich, in Folge, die Frankfurter auch keinen Sieg in der Bundesliga geholt.
Ja. Kann das sein? 7. Ich wobei jetzt mit dem Spiel 8, jetzt mit dem Spiel 8 sogar.
Es sind halt 8 Spiele, wo du komplett die internationalen Plätze auferspielt hast. Und eigentlich das, was die Frankfurter vor allem vor Weihnachten noch verkörpert haben, davon ist ja nicht mehr viel übrig. Und im Endeffekt ja diese neutrale Zone, die sie dann vielleicht auch mit guten Ballstaffetten bespielen, wenn dann am Ende des Tages aber nichts in die Spitze kommt, beziehungsweise ins letzte Drittel des Feldes, dann ja, bist du gleichzeitig noch ein bisschen anfällig in der Defensive oder sehr anfällig. Wenn dann die entsprechende Qualität wie bei den Dortmunder dazukommt, dann fährst du mit 4-0 nach Hause und in Summe ist es halt einfach viel, viel zu wenig.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, als Fan, da kriegst du ja wirklich die Krise, wenn du dir allein die Gegentore anguckst. Ich denke da an 2-0, das sind zwei lange Bälle, ein Abschlag von Kobel, dann gewinnt Allaire ein Kopfballduell und selbst der kleine Adeyemi springt da gefühlt in die dritte Etage gegen, ich weiß gar nicht, Tuta, der glaube ich auf dem Boden stehen bleibt und bereitet dafür Malen vor und auch das Kopfballtor von Hummels. Guerrero kann ganz frei flanken und Hummels steht da mutterseelen alleine. Also das sind für mich einfach nur Konzentrationssachen. Dass es mit der Zuordnung einfach nicht stimmt. Ist halt die Frage, ob das am Anfang der Saison einfach zu gut gelaufen ist, dass sie da überperformt haben oder sind die Frankfurter jetzt eigentlich mit der Mannschaft da, wo sie vielleicht eigentlich auch hingehören? Ich weiß es nicht.
So. Ja, um den Spruch zu zitieren, die Tabelle lügt nicht. Und ich glaube schon, dass das natürlich jetzt auch wie gegen Dortmund diese Fehler, das zieht sich eigentlich meiner Meinung nach durch die gesamte Saison. Wir sehen nicht die Eintracht, die letzte Saison die Europa League gewonnen hat. Das ist völlig klar. Und das konnte man, glaube ich, auch nicht unbedingt erwarten, weil im Kader natürlich auch immer wieder, beziehungsweise der Kader dann auch gerade in der letzten Saison am Limit gespielt hat. Und das kannst du dann nicht über 2 Spielzeiten so aufrechterhalten. Ja, und wenn du dann natürlich auch Spieler wie zum Beispiel Kamada, der jetzt natürlich nur eingewechselt wurde, aber wenn er, letzte Saison war er Leistungsträger und im Moment kann er nicht an die Leistung anknüpfen. Und dann ist es auch irgendwie klar, dass du dann irgendwie im Tabellenmittelfeld landest. Klar, du hast jetzt noch die Möglichkeit, eventuell Conference League, also in Europa League glaube ich überhaupt nicht mehr. Aber das ist die Eintracht, die wir im Moment sehen. Also mehr kann da glaube ich auch nicht unbedingt kommen.
Hast du gerade, ich habe es akustisch nicht verstanden, tut mir leid, aber über den Pokal können sie ja auch noch ins internationale Geschäft einziehen, ne?
Das würde ja, das stimmt, ja, klar. Mhm. Ja,
ja. Ja. Ja, also die Frankfurter sollten jetzt schon ziemlich zusehen, dass sie jetzt nochmal punkten. Sind ja hier bei den Teams, oder? Die um Platz 7 spielen, jetzt ganz schön abgerutscht. Und ja, ich gucke mal aufs Restprogramm bei den Frankfurtern, was haben sie da? Boah, also vermeintlich mit das einfachste Restprogramm, sage ich jetzt mal, ne, um zu punkten.
Ja. Ja gut, nächste Woche ist Pflicht, glaube ich, gegen Augsburg dann auch 3 Punkte zu holen, wenn du da noch den 7. Platz angreifen willst. Also ist auf jeden Fall möglich, aber mit der Leistung aus den letzten Wochen habe ich da so meine Zweifel.
Mhm. Ja, zumal die Mannschaften, die davor stehen, ja jetzt auch nicht den Eindruck machen, als würden sie sich im Moment in der Phase befinden, in der man letztendlich erwarten könnte, dass sie wirklich viele Punkte abschenken. Das kommt ja auch noch dazu.
Richtig, das stimmt. Ja, so, und jetzt kommen wir zum, ja, sind wir schon beim Samstagnachmittag und da kommen wir jetzt gleich zu zwei Partien, die dir wahrscheinlich noch ein bisschen schwer im Magen liegen. Da gab es ganz schön Dresche für die beiden Heimteams. Mit welchem möchtest du anfangen?
Ja, ich glaube, ist völlig egal, beides blau-weiß. Wir können gerne mit der Hertha anfangen, gegen Werder Bremen 2-4 verloren. Vorweg, glaube ich, kann ich sagen, dass ich nicht unbedingt in die Lobeshymnen oder die Lobeshymnen übernehmen möchte, die es da jetzt auf Werder gab, dass sie ein Riesen-Auswärtsspiel, Riesen-Auswärtsspiel gemacht haben. Ich glaube, dass Werder eine durchschnittliche Leistung gereicht hat gegen einen aktuell sehr dankbaren Gegner, der sich ja brutal verunsichert präsentiert, defensiv unbeschreibliche Fehler macht. Da strahlt kein Spieler von den vermeintlichen Führungsspielern Ruhe aus. Wenn du dir dann relativ früh halt so dumme Gegentore fängst, also mir war schon bewusst im Prinzip nach einer halben Stunde, als es dann 2-0 für Bremen stand, dass da jetzt nicht unbedingt mehr nichts mehr passieren wird. Was man sagen kann und vielleicht so ein kleiner Strohhalm ist, Endphase der zweiten Halbzeit, wo du dann zumindest die beiden Tore schießt, kann ein bisschen Hoffnung geben. Allerdings hat er dann auch gerade Anfang der Woche die Trainingseinheiten in Berlin gezeigt, dass die Stimmung ja aktuell mehr als am Boden ist. Aber auch da muss man sagen, es ist in dem Sinne nichts passiert an diesem Wochenende. Nur der VfB Stuttgart hat einen Punkt geholt und sonst ist alles nach wie vor möglich. Also du musst von Spiel zu Spiel schauen, auch wenn diese Mannschaft aktuell unglaublich unsicher auftritt und keine Hoffnung macht irgendwie, dass es besser werden kann.
Ja, die Hertha jetzt aus den letzten 7 Spielen 2 Unentschieden nur und 5 Niederlagen. War ja das Duell der beiden Teams, die in den letzten Wochen mit am erfolglosesten waren. Und die Bremer reisten ja auch noch ohne Niklas Füllkrug an. Hat ja auch nicht gespielt. Ja, und dann war es an dem Samstagnachmittag Duxch, der da, glaube ich, einen Sahnetag erwischt hat. Und Sören, du hast gerade angesprochen, die Fehler der Berliner. Ja, die darfst du halt da unten im Abstiegskampf nicht machen. In der zweiten Halbzeit natürlich die Anschlusstore. Da hat Bremen auch ein bisschen, hat Fuß vom Gaspedal genommen. Und das größte Slapstick-Tor war, glaube ich, das 4-0 von Weiser, ne? Wo die Hertha sich das Ding da quasi schon fast selber reinhaut. Ne? Fabi, Hertha noch zu retten?
Also wenn sie jetzt nicht gerade den Aufbau gegen das schlechthin hätten nächste Woche, ist natürlich schwierig. Ich glaube, es ist sehr, sehr viel passiert bei der Hertha im Laufe der Saison. Viel, viel Unruhe auch im ganzen Verein, in der Mannschaft. Viel zu viel Aspekte, die zum Teil dann meines Erachtens auch von außen Einfluss haben auf die Mannschaft, auf die Spiele. Und dann wird es in Summe einfach schwierig. Und ich sag dann immer, wenn du in der Phase der Saison den Trainer wechselst und du siehst dann den Auftritt am Samstag, ist eigentlich so ein typisches Spiel, wo normalerweise der Effekt eigentlich auftreten muss, dass die Mannschaft sich auch nochmal allen entgegenstemmt und gefühlt war es am Samstag. Und ich glaube, Sören, da kannst du nicht mal widersprechen. Erst nach dem 4-0 für die Bremer auch so, dass man gemerkt haben, die Hertha spielt also dann doch in diesem Spiel mit.
Ja, ich glaube, alles an diesem Samstag vor dem Spiel hat eigentlich dafür gesprochen, dass die Wende so ein bisschen eingeleitet werden kann. Du hast Pal Dardai zurückgeholt als Trainer, der die Fans ohne jeden Zweifel hinter sich hat. Du hast ein volles Stadion, auch wenn 20.000 Bremer da waren, trotzdem die Mehrheit war für Berlin. 70.000 im Olympiastadion, du hast wahnsinnig, wahnsinnig geiles Fußballwetter gehabt. Alles hat eigentlich dafür gesprochen, dass du den Heimsieg holst und dann,
Aber das ist jetzt ganz viel Folklore auch, die gerade mit rein.
Ja, aber das gehört doch dazu, oder? Das gehört dazu. Ja, zum Abstiegskampf musst du alles nehmen, alle Gründe, die dafür sprechen, dass du Siege holst. Und
Pal Dardai? Du sagst jetzt gerade Dardai wieder an Bord. Ich meine, Dardai ist für mich ein verbranntes Kind für die Hertha. Also er springt immer dann ein, wenn es keinen anderen mehr gibt, der sich den Wahnsinn antun will. Gut, man muss vielleicht auch in Summe fair bleiben und sagen, dass er das ein oder andere Mal der Hertha den Kopf aus der Schlinge gezogen hat. Aber besonders erfolgreich waren die Zeiten unter Dardai nie. Zumindest, wenn man es mittelfristig betrachtet.
Oder? Ja. Ja, es ist so, ja, absolut. Das habe ich ja letzte Woche gesagt. Es ist nur die für mich die kurzfristige Lösung, dass du da irgendwie neue Impulse freisetzt. Langfristig sehe ich Pal Dardai auch nicht bei der Hertha.
Ja, um euch jetzt oder dir sollen mal die Hoffnung endgültig zu nehmen. Ich habe es gerade mal die letzten 2, 3 Jahre nachgeguckt. Also nehmen wir mal an, die Hertha punktet vielleicht noch gegen die direkten Konkurrenten Stuttgart und Bochum. Die anderen Spiele lassen wir jetzt mal vor. Da geht es nach München, dann gegen Köln und Wolfsburg. Da nehmen wir mal an, holen sie nichts. Dann haben sie unterm Strich 28 Punkte. Letztes Jahr waren sie als 16. waren sie ja punktgleich mit Stuttgart auf 15, jeweils mit 33 Punkten. Also wenn du nicht über 33, 34 Punkte holst, dann gehst du dieses Jahr definitiv runter. Die Hertha ist jetzt bei 22 Punkten. Die müssen die letzten locker 4 Spiele gewinnen, ne? Also machen wir uns mal nichts vor. Ich glaube, das Ding ist in Berlin zumindest da durch.
Ja, also ich kann mich da nicht festlegen. Jetzt nicht unabhängig davon, dass ich da so ein bisschen mit sympathisiere, aber jedes Wochenende wird das sich komplett ändern. Ja, also wie gesagt, im Prinzip hätte Stuttgart oder auch Schalke vielleicht die großen Gewinner des Spieltags werden können. Die haben ihre Vorlage, die Vorlage der Hertha nicht genutzt, dass sie den Abstand vergrößern. Also so festlegen würde ich mich da nicht. Und du hast es angesprochen. Du hast durchaus, klar, jetzt Bayern mal weggelassen, aber gerade auch gegen Wolfsburg oder so, du kannst, wenn alles gut läuft, auch da Punkte holen. Also ich sehe das noch nicht so, dass man sagt, okay, Abstieg, das war's. Das Woche für Woche.
Okay, Woche für Woche.
Durchhalteparolen.
Ja,
Aber die gehören auch dazu zum Abstiegskampf.
Jawohl.
ja, wenn es in den nächsten Wochen so weitergeht, Fabi, was halten wir denn beim VfL Bochum für möglich? Gibt es welche, die
Ha.
schwächer sind und letztendlich bleibt Bochum drin?
Also man muss wirklich sagen, dass alle 4 Mannschaften, die hinten in der Bundesliga stehen, ein Stück weit sich, glaube ich, in Summe betrachtet nicht wundern dürfen, falls es am Ende nicht reicht. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, weil dann kommen Qualitätsaspekte, dann kommen vielleicht mal Phasen in der Saison, wo es dann auch einfach auch, wenn man ehrlich ist, für die erste Liga nicht reicht. Dann hat man mal wieder ein zwischenzeitliches Hoch bei der einen oder anderen Mannschaft oder mal einen Dreier, den man bejubeln darf. Aber im Grunde genommen, in Summe betrachtet, 4 Mannschaften, die sich wenig gegenseitig nehmen, würde ich jetzt sagen. Oder?
Ja.
Klar, man ist dann dazu geneigt, zu dem einen Verein hat man vielleicht ein bisschen mehr Sympathie oder fiebert da vielleicht ein bisschen mehr mit. Aber für die Bochumer ist natürlich so, 29. Spieltag, du stehst über dem Strich. So viel muss man auch festhalten. Du hast alles in der eigenen Hand. Und ich glaube, ja, ein Stück weit den Charaktertest, den hast du jetzt diese Woche Freitag. Ich glaube, mehr Highlight geht nicht. Du hast den Tabellenführer zu Gast, du hast ein Derby, du hast eine Wahnsinnsstimmung wahrscheinlich schon im Vorfeld des Spiels in der Stadt. Jeder, der den Weg vom Bahnhof zum Stadion schon mal gegangen ist in Bochum, ja, der weiß, glaube ich, was am Freitag los sein wird. Genauso gut kannst du natürlich da die nächste Ohrfeige und Rutsche kassieren. Und dann gehst du halt mit einer ganz großen Hypothek ja, in die nächsten Wochen, weil du dann eben davon abhängig bist, wie die Mannschaften hinter dir punkten. Und ich glaube, wenn du dann mal unterm Strich stehst, dann wird es auch noch mal schwieriger, sich letztendlich dem entgegenzubeugen. Und deswegen sage ich, es wird ein ganz, ganz wichtiges Spiel am Freitag für die Bochumer, weil es einfach ein Charaktertest ist. Da musst du alles reinhauen. Es gibt keine Ausreden. Könnte nicht schwieriger sein im Moment. So ehrlich muss man auch sein. Aber trotzdem glaube ich, dass die Bochumer und die Stuttgarter letztendlich den Relegationsplatz unter sich ausmachen. Und die anderen beiden Mannschaften direkt runtergehen, wenn das deine Frage war.
Fabi, perfekt. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Zu dem Entschluss bin ich beim Tabellenrechner, bin ich am Ende auch rausgekommen. So, noch vielleicht noch kurz zum Spiel, kann man, glaube ich, relativ kurz fassen. Brutal effiziente Wolfsburger nutzen wirklich ja, jeden Fehler der Bochumer gnadenlos aus, ne? Obwohl die Bochumer
Ja.
sich ja nicht jetzt aufgegeben haben, sage ich jetzt mal, ne?
Nein, das nicht, aber das war der VfL aus weiten Teilen der Vorrunde, wo man defensiv einfach ja Fehler gemacht haben, die darfst du noch nicht mal in der zweiten, wenn nicht sogar dritten Liga machen. Aber auch da, gehe ich auch mit Fabi mit, dann verlierst du lieber mal so ein Spiel. Ich glaube, Torverhältnis kann der VfL die Saison sowieso, da braucht er gar nicht drauf gucken. Aber dann verlierst du lieber so ein Spiel mal 5-1, als wenn du dann irgendwie knapp 2-1 verlierst in der 90. oder wie auch immer. Das gibt dir sicherlich nochmal einen Knack weg. Aber sonst, jetzt, Fabi hat es angesprochen, Freitag, BVB zu Gast an der Kastropper. Das ist das Spiel, wo du einen ganz anderen VfL sehen wirst. Ich glaube, da sind wir uns alle drei sicher. Und da wird man dann sehen, okay, war das jetzt ein Ausrutscher oder verlierst du dann wieder so deutlich? Aber damit rechne ich nicht. Im Optimalfall unterstützen wir den FC Bayern bei der Aufholjagd für die Meisterschaft.
Die Fanfreundschaft verbindet.
Lebt. Jawohl.
Ja. Ihr beide glaubt da dran, ich bin da nicht so
optimistisch. Nein, ich meine, wenn man ganz ehrlich nüchtern betrachtet, ich meine, gut, natürlich, wir werden ja gleich auch nochmal über die Bayern sprechen und dann werden wir natürlich auch den Quervergleich ziehen zwischen Bayern und Dortmund.
Das werden wir, ja.
Gut, dann warte ich jetzt noch.
Ja, guck mal, die Bayern halten uns heute bis zum Schluss. Ja, so, und die einzige Mannschaft, wir haben es am Anfang der Folge und werden zwischendrin ja auch schon ein paar Mal gesagt, die ja einen Punkt geholt hat, gewonnen hat, ist der VfB Stuttgart. Am Ende ein verdienter Punktgewinn. Alles in allem hilft der Punkt, glaube ich, dem FCA, der in der ersten Halbzeit eigentlich genug Chancen hatte, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, dann doch mehr als dem VfB. Oder?
Unterm Strich würde ich auch sagen, ja, wobei ich glaube auch beide Mannschaften vor dem Spiel hätten gesagt, sie wollen den Sieg. Ich glaube, Augsburg hätte einen Riesenschritt nochmal machen können Richtung Klassenerhalt. Aber ja, also ich glaube, das Unentschieden geht absolut in Ordnung. War jetzt auch nicht mal wieder nicht unbedingt ein Freitagabendspiel, was Werbung für die Bundesliga macht. War auch, glaube ich, nicht zu erwarten, aber waren viele Zweikämpfe, Abnutzungskampf ohne Ende, typischer Abstiegskampf. Ja, gerechtes Unentschieden. Ich glaube, spielerische Highlights gab es nicht unbedingt. Von daher, ja, 1-1 ist schon okay.
Ja, 5 Punkte weiter Vorsprung, Fabi, auf Platz 16. 5 Punkte sind ja gefühlt fast 2 Spiele. Momentan noch relativ gefasst, die Augsburger. Ne? Sind noch nicht nervös, dass wieder noch ganz durch sind sie noch nicht.
Naja, also ich wollte noch gerne was zu dem Spiel sagen. Also, Heilige Maria. Das war ein Fußballspiel am Freitagabend. Und die Freitagabendspiele, eigentlich schon seit der WM, nachdem die Pause vorbei war, ist in der Regel wenig attraktiv. Aber das war ein Spiel, das geht wahrscheinlich in die Kategorie einer der Top 5 schlechtesten Spiele der Saison ein. Also das wirklich, das war sowas von dermaßen zäh und auch vom Niveau her, die fußballerischen Ansätze beider Mannschaften total verkrampft und am Ende des Tages, glaube ich, das Schönste an dem Spiel war der Schlusspfiff, dass es keinen Verlierer gab. Alle konnten sich in die Arme nehmen, weil es keiner wirklich wehtut, keiner hat wirklich viel verloren, eher einen Punkt gewonnen und ich glaube, das ist das Maximale, was man zu dem Spiel eigentlich, glaube ich, erzählen muss, oder?
Können wir noch über die sensationelle Ballannahme von Endo sprechen und wie er den Ball da zum Ausgleich über die Linie gedrückt hat? Das war ja, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Der Ball ist ja zu ihm durchgekommen nach einer Hereingabe. Das Tor darf so auch nie fallen. Gyarassi verlängert da ja. Und dann steht er ja Mutterseelen alleiner vor dem Tor und ja, zwischen beiden Oberschenkeln hat er sich erstmal eingeklemmt. Ne? Im Fallen dann noch den Ball erstmal Richtung Tor, dann ist er da nicht reingegangen und dann spitzelt er dann irgendwie da über Kubek drüber. Ja, aber es war so ein typisches ja, Endotor, ne? Reingekämpft, reingedrückt und ja, vielleicht ist das ein Punkt, der am Ende ja über Abstieg und Nicht-Abstieg entscheidet, ne? Wer weiß das schon?
Ja, das Ding ist halt natürlich auch so, jetzt ist der 29. Spieltag, aber wenn man die Augsburger die letzten Wochen so ein bisschen beobachtet, sie taumeln. Sie taumeln und sind für mich kein Stück besser in der Art und Weise, wie sie im Moment Fußball spielen. Auch das, was sie Woche für Woche letztendlich auch immer wieder zeigen, mit wenigen Ausnahmen. Aber ich glaube, wenn sie jetzt nicht schon zuvor die hohe Anzahl an Punkten im Vergleich zu den letzten 4 gesammelt hätten, dann würde ich die genau in den gleichen Topf einsortieren. Leben aber im Moment von dem Polster, was sie sich irgendwann mal angefuttert haben.
Ja, und der Unfähigkeit der Teams, die hinter ihnen stehen, ne?
Ganz genau.
Kommen wir zu einer positiven Nachricht, zu einer erfreulichen Nachricht. Können wir der ersten Mannschaft oder ja, können wir der Mannschaft zum Klassenerhalt gratulieren? Dem ersten FC Köln hatten ja jetzt auch lange Zeit nicht so viele gute Wochen hinter sich, aber mit dem Sieg bei der TSG Hoffenheim und jetzt 35 Punkten, ja, kann man, glaube ich, ruhigen Gewissens sagen, der FC wird auch in den nächsten kommenden Saison in der ersten Liga spielen. Mit welchem Kader, das ja, wird man dann sehen. Aber alles in allem hochverdienter 3:1 Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim. Läuferisch, kämpferisch, spielerisch. Super Auftritt von der Mannschaft von Steffen Baumgart und ja, von der TSG war das deutlich zu wenig. Längst nicht mehr so gut wie die letzten 3 Wochen, wo sie sich ja den einen oder anderen Punkt da wieder zusammengespielt hatten. Aber jetzt am Wochenende, muss ich ehrlich gesagt gestehen, hatte ich nicht mitgerechnet, dass das wieder so ein Rückschritt in alte Zeiten ist bei der TSG. Ich weiß nicht, wie ihr das Spiel so gesehen habt.
Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt auch, dass es ein Heimspiel gegen Köln, wo man auch eigentlich sagt, unabhängig jetzt von der Situation, Tabellenkeller, da ist jetzt die TSG nicht unbedingt klare Außenseiter. Aber wenn man sich gerade die erste Halbzeit angesehen hat, das war teilweise ja schon deutlicher Qualitätsunterschied. Die Kölner haben ein riesen Auswärtsspiel gemacht, finde ich. Erste Halbzeit 7:1 Torschüsse, waren die Mannschaft, die dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Unterstreichen auch im Moment wirklich so ihre gute Form, kommen wieder dahin, wie man sie kennt, ziehen ihr Spiel klar durch und das war über 90 Minuten ein klarer und verdienter Auswärtssieg und von der TSG überraschend eigentlich auch, dass sie an die Leistungen, die sie auch haben in den letzten Wochen, nicht unbedingt anknüpfen können.
Ja, Fabi, und wenn dann sogar Davy Selke trifft, dann muss der FC Köln auch gewinnen, ne?
Tatsache, war sein erstes Tor, oder?
Zweite.
Zweite Tor im Kölner Trikot?
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ich versuche die ganze Zeit immer so ein Stück weit die Gründe für und wieder zu finden für die ganzen Schwankungen, die Mannschaften vor allem in der zweiten Tabellenhälfte haben, weil die Kölner machen im Moment gerade wieder einen frischeren Eindruck. Bei den Hoffenheimern, glaube ich, hat man das letzte Korn letzte Woche in der Allianz Arena gelassen. Und es war dann ein Auftritt, der eigentlich auch gar nicht zu dem passt, was man zuvor die 2-3 Wochen sah. Und meines Erachtens war das für die Hoffenheimer jetzt am Wochenende ein 6-Punkte-Spiel. Weil ich glaube, mit einem Sieg zu Hause gegen die Kölner hättest du dir richtig Luft verschaffen können.
Ja.
Und im Moment für viele Fußballfans, wenn sie sich die Tabelle angucken, stehen die Hoffenheimer ja nie zur Debatte, weil sie einfach zu viel Qualität im Vergleich zu den anderen Mannschaften im Keller irgendwo im Kader haben. Auf der anderen Seite es aber auch nicht schaffen, einen Punkte umzusetzen. Und deswegen hängen sie ja nach wie vor noch mittendrin. Mhm. Ist ja nicht so, dass sie aus dem Gröbchen raus wären.
Nein.
Sind ja nur 4 Punkte.
Richtig, aber die letzten 10 Punkte, die sie da aus 4 Spielen geholt haben, die waren da schon Gold wert, ne? Die sie da unten wieder rausgeholt haben. Ne? Jetzt bei 29 Punkten. War ja auch der erste Sieg der Kölner nach anfänglich, glaube ich, 13 oder 14 Möglichkeiten, überhaupt mal bei der TSG zu gewinnen. Der Auswärtssieg der Kölner, ja. Muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Ja, noch eine schlechte Nachricht, glaube ich, für den FC. Ploppte dann, glaube ich, direkt nach dem Spiel auf. Steffen Baumgart hat es, glaube ich, bekannt gegeben gehabt. Jonas Hector wird seinen Vertrag nicht verlängern, beziehungsweise wird auch nicht jetzt nächstes Jahr, wo die Transfersperre droht, weiter für den FC spielen. Ein ganz, ganz herber, bitterer Verlust für den FC, kann man, glaube ich, so sagen, ne?
Ja, klar, es ist eine absolute Identifikationsfigur. Ich glaube auch, gerade auch, wo der FC ja auch in der Relegation ran musste, ich glaube vor 2 Jahren, wenn ich mich nicht irre, war er der Spieler, auf den zum Beispiel Friedhelm Funkel gesetzt hat. Er ist immer vorangegangen und ist ein super Spieler. Also gerade, ich glaube, einer der wenigen guten Linksverteidiger, die Deutschland in den letzten Jahren hatte. Mhm.
Fabi?
Kann ich nur drauf einstimmen, beziehungsweise unterstreichen, was der Sören gesagt hat, für die Kölner. Ja, schon in gewissen Hinsicht eine Hiobsbotschaft, wenn man vor allem bedenkt, dass es wahrscheinlich im Sommer zu einer Transfersperre kommt, würde mit Sicherheit so ein, wie nennt man das, Leitfigur oder, nee, wie nennt man sowas? Mir fehlt das Wort, ihr wisst, was ich führe.
Leitwolf.
Leitwolf, Führungsspieler. Nicht Fleischwolf, sondern Leitwolf, definitiv gut zu Gesicht zu stehen. Auf der anderen Seite wird es natürlich viele, viele Gründe geben für Hector, die dafür sprechen. Von daher, ja, weniger gute Nachrichten für den FC. Trotzdem kann er sich, glaube ich, nach der Saison erhobenen Hauptes aus Köln verabschieden. Mit Sicherheit wird er bestimmt irgendwo eine Funktion bekommen, oder?
Mit Sicherheit, aber jetzt wird er wahrscheinlich, glaube ich, erstmal ein bisschen Abstand vom Fußball nehmen. Also für mich war es schon ein bisschen verwunderlich, gerade ihr habt es angesprochen, ja, die Figur des FC eigentlich in den letzten Jahren gewesen, dass er da nicht nochmal über seinen eigenen Schatten springt und egal, was er da vielleicht mit der Familie ausgemacht hat, dass er jetzt gerade durch die Transfersperre dann nicht vielleicht nochmal ja, beide Augen zudrückt und sagt, komm, ein Jahr hänge ich nochmal dran. So alt ist er jetzt ja auch noch nicht. Und,
32, oder?
Ja, also hat er noch locker zwei Jährchen bestimmt im Tank gehabt und zeigt jetzt aber, glaube ich, die Entscheidung auch, dass Fußball auch nicht alles dann ist, ne?
Ja, ich glaube, er hat in den letzten Jahren schon auch gutes Geld verdient, um dann auch frühzeitig das Karriereende bekannt zu geben. Aber der FC hat ja jetzt, wenn es jetzt nicht zu der Transfersperre kommen sollte, schon, finde ich, einen guten Ersatz gefunden mit Leandro Paccarada, der beim FC St. Pauli Stammlinksverteidiger ist. Also gehen wir mal, oder hoffen wir mal, dass der FC Transfers tätigen kann, dann ist Paccarada ja schon quasi unter Dach und Fach. Und ja, also das ist sicherlich auch ein Spieler.
Ja? Ich wollte nur erwähnen, den Spieler gibt es wirklich an alle unsere Zuhörer.
Ja, die Zeit läuft so. In 5 Wochen hast du noch, ne?
Weißt ja, du. Ich mache es spannend.
Okay. Ja, so, jetzt haben wir noch so gute 15 Minuten, Fabi.
Macht es gut, es hat wieder richtig Spaß gemacht.
Und jetzt rollen wir den roten Teppich aus, jetzt gehen wir auf Ursachenforschung. Was ist los bei den Bayern? Wir wissen nicht, oder beziehungsweise wo sollen wir anfangen, Fabi? Bei der Mannschaft, beim Vorstand, bei der Kaderzusammensetzung. Wo sollen wir anfangen, Fabi?
Da müssen wir wahrscheinlich eine Sondersendung dazu machen. Ja, ich meine, ich habe es ein Stück weit mal am Anfang angesprochen. Ich glaube, das größte Übel an der aktuellen Situation ist eigentlich auch noch diese Ratlosigkeit, die von ganz oben bis zum allerletzten Spieler, der da irgendwo im Staff, bis zum allerletzten Spieler, der auf der Bank sitzt, vorhanden ist. Das kann sich keiner erklären. Es ist ja nicht mal so, dass es nach Durchhalteparolen klingt, ganz im Gegenteil, sondern es wird ja auch versucht, immer wirklich nüchtern zu analysieren. Allerdings, weder Trainer noch Mannschaft noch Verantwortlicher finden Antworten auf viele, viele Fragen. Dann entsteht Unruhe noch dazu, von ganz oben bis tief in die Mannschaft. Jeder Fehler wird extrem bitter bestraft. Also es sind Kleinigkeiten, die dann letztendlich dazu führen, dass du ein Spiel bei allem Respekt, und ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, wird mir da auch recht geben, eigentlich in der ersten Halbzeit wirklich pro Bayern verdient auch mit einer Führung 1-0 in die Halbzeit gehen. Ja, und dann kam der erste individuelle Fehler, der dann auch zu einem Tor geführt hat, und auf einmal wendet sich das Blatt und du siehst eine Mannschaft total verunsichert, keine Lösungen finden. Du guckst parallel immer noch auf die Aufstellung oder auf die Elf, die auf dem Platz steht, gehst die Namen durch und denkst dir, ja, ein Schatten seiner selbst. Und ich glaube, da brauchen wir keinen Einzelnen rauspicken. Ich glaube, da sind alle letztendlich in einem Boot, wenige bis keinen, der dann auch an dem Samstag in der zweiten Halbzeit Normalform hatte. Und es ist unerklärlich. Es ist wirklich unerklärlich. Und es soll jetzt auch nicht so klingen, als spricht der enttäuschte Bayern-Fan. Aber ich glaube, wenn man die Mannschaft so in der Liga die letzten Wochen sieht, dann wird es sehr schwierig, wirklich ernsthaft noch das Wort Meisterschaft in den Mund zu nehmen. Wenn mir einfach die Überzeugung auffällt, dass da aus dieser Mannschaft irgendwo der Turnaround geschaffen werden kann. Weil dazu einfach die Auftritte unerklärlich sind. Also ich kann es wirklich nicht nachvollziehen.
Es fehlt, du hast ja gerade den Ausgleich angesprochen und danach, wie als wenn man Stecker gezogen hätte, in keinen Zweikampf mehr gekommen, mit dem aggressiven Pressing und den Seitenverlagerungen der Mainzer überhaupt nicht mehr zurechtgekommen. Das frühe Anlaufen, Bayern total verunsichert nach vorne hin, auch fast jeder zweite Ball ein Fehlpass gewesen, kein Selbstvertrauen in den einzelnen Aktionen. Steht da noch eine Mannschaft auf dem Platz oder ist da momentan wirklich jeder mit sich selbst beschäftigt?
Ich glaube, vielleicht im Endeffekt gar nicht mal mit sich selbst, sondern einfach in einer Situation, die Mannschaft nicht kennt. Und viele, die eigentlich für sich in Anspruch nehmen, Führungsqualitäten zu zeigen, beziehungsweise für sich beanspruchen, dass sie Führungsspieler sind, einfach mit der Situation auch überfordert sind. Die eigentlich prädestiniert dafür wären, Verantwortung zu übernehmen, die tun es nicht, schon gleich dreimal nicht in Form von Leistung. Ja, und dann wird aus einer ja eigentlich guten Achse, die du nach wie vor auch im Team irgendwo hast, mit Kimmich im Mittelfeld, Thomas Müller, ja, wird dann eben im Umkehrschluss eine total verunsicherte Mannschaft raus, vor der keine Mannschaft in der Bundesliga im Moment Angst haben muss.
Was ja früher auch deutlich anders war, ne? Also kann man festhalten, du hast die Führungsproblematik angesprochen, dass ja so Leute wie Kimmich, du nimmst dann wahrscheinlich noch einen Goretzka mit rein wahrscheinlich, ich weiß nicht, an wen du ja noch so denkst, sich die letzten Jahre dann schon immer noch so ein bisschen im Schatten von, sei es einem, gerade auch verbal auf dem Platz, sei es ein Lewandowski, ich weiß, Alaba war nicht dein größter Freund,
Neuer,
dass man sich da immer noch ein bisschen hinter versteckt hat und jetzt erstmal merkt, was das eigentlich für eine Riesenverantwortung ist.
Ja, es gibt ja verschiedene Faktoren, also die da jetzt mit einspielen. Ein Faktor ist mit Sicherheit eben auch die Achse, die im Moment einfach nicht funktioniert, weil ich glaube, dass sie überfordert ist mit der aktuellen Situation. Was dann aber halt auch noch dazu kommt, und ich glaube, das ist das, was so eine ja Mannschaft eigentlich ja in dem Moment braucht, ist ja Führung. Und ich möchte beileibe nicht Thomas Tuchel kritisieren. Der ist der Allerletzte. Der tut mir im Moment sogar eher leid, weil er die Mannschaft in einem zu einem Zeitpunkt übernommen hat, der wahrscheinlich ja nicht schwerer hätte sein können. Trotz alledem, es geht am Ende des Tages geht's um Leistung, um Punkte. Und so wie die Momente, wie die Bayern auftreten, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, da kann einem Angst und Bange werden. Und ich bin gespannt, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, die Bayern werden mit der Meisterschaft nichts mehr zu tun haben.
So, Fabi, damit das nicht nur ein Gespräch zwischen uns beiden wird, holen wir den Sören nochmal mit rein. Sören, wie siehst du denn so diese, aus deiner Sicht?
Ja.
Gilt es, den Finger in die Wunde zu legen?
Also ich glaube, dass man viele Dinge jetzt auch gar nicht, ich glaube, jeden Tag kommt irgendwie nochmal eine neue Geschichte in den Zeitungen. Ich glaube, das kann man alles weglassen, weil auch viel Mist dabei ist. Ich glaube, was man einfach auch sieht bei den Spielen, ist, dass die Verunsicherung einfach unglaublich groß ist. Ihr habt es ja, Fabi hat es ja schon vieles einfach auch richtig gesagt, wo man gar nicht mehr viel hinzufügen muss. Kimmich, Goretzka, ich habe bei Kimmich sowieso die letzten Monate eigentlich schon den Eindruck, dass er überspielt ist, dass vielleicht auch mal es gut wäre, wenn er mal 2 Wochen von der Bank kommt oder wie auch immer, aber das geht scheinbar im Moment nicht. Anderes Thema, wenn du hörst, das ist der vermeintlich beste Kader der Bayern, den es jemals gab. Warum spielen dann zum Großteil immer dieselben Spieler? Warum kriegen die Spieler wie Gravenberg, wie Masraoui, warum kriegen die nur wenig Chancen? Du hast zum Beispiel einen Dali Blind im Winter geholt, unglaublich erfahren, der dieser Mannschaft vielleicht dann eben auch im Verbund mit Matthijs de Ligt ja, ein bisschen Halt geben könnte. Warum kriegt er keine Spielzeit? Ich glaube, dass Upamecano vielleicht auch mal eine Woche Pause guttun würde. Also es gibt viele Sachen und hinzu kommt dann eben diese unglückliche Kommunikation einfach, auch von Thomas Tuchel. Nach dem Champions-League-Spiel sagt er, Fan der Mannschaft, jetzt zählt er seine Mannschaft langsam wieder an. Also es passt einfach im Moment vieles nicht und da muss einer vorweggehen. Ich glaube, bei Bayern gehört es immer dazu, dass in den Medien ein Riesentheater ist, aber es braucht
nein, halt. Nicht immer. Ich glaube, es gab auch ruhigere Jahre zuvor.
Okay, ja, okay, aber das in dieser Form, okay, ist vielleicht ein bisschen krass, aber dann waren es trotzdem, auch wenn es nur 1-2 Geschichten sind, es war immer jemand da, der das ruhig wegmoderiert hat. Du hast schon unter Nagelsmann gesehen, dass das nicht unter Kontrolle ist, einfach, dass diese Pressekonferenzen ja auch immer zu einer Selbstinszenierung wurden und es braucht irgendwie eine klare Führung. Kimmich ist es im Moment nicht, Müller scheinbar auch nicht. Kahn versucht es, aber er wirkt auch irgendwie, ja, so als wenn er das irgendwie alles nicht verstehen kann. Ja, es ist viel, viel Verunsicherung dabei, aber es ist nur ein Punkt Rückstand auf Dortmund. Ja, sie sind im Moment in der vermeintlich besseren Verfassung, aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass Bayern Meister wird. Und am Ende der Saison wird dann sicherlich nochmal der große Schritt gemacht. Aber ein Punkt. Okay, viel Unruhe, aber es ist nach wie vor möglich, Meister zu werden. Darauf muss man sich halt jetzt konzentrieren.
Kommt zur fortgeschrittener Zeit, Fabi Sören. Wir können ja mal zusammen aufs Restprogramm gucken und mal schauen, wo eventuell dann nochmal die Bayern zum Überholen ansetzen könnten. Jetzt am Wochenende, die Bayern haben die Hertha zu Gast und Bochum hat den BVB zu Gast. Fanfreundschaft hin oder her, Schützenhilfe hin oder her, aber ich glaube schon, dass der BVB auch da im Ruhrstadion, ja, das auch vermeintlich ein Heimspiel werden wird für den BVB und dass die Dortmund auch zumindest bei dem Spiel auf jeden Fall weiterhin Tabellenführer bleiben werden.
Also zum Teil gebe ich dir recht, aber ein Heimspiel in Bochum wird es definitiv nicht für den BVB.
Also da werden wir mal sehen, schauen wir mal.
Also du glaubst ja nicht allen Ernstes, dass in Bochum mehr Dortmunder Fans im Stadion sind als Bochumer. Also da wirklich würde ich dir zu 100% widersprechen.
Ja, wir gucken mal, wie es akustisch am Freitag zumindest so rüberkommt.
Auf jeden Fall, ich gebe dir recht. Wenn logisch, dass die Dortmunder da auch die 3 Punkte einfahren werden. Also das steht für mich außer Frage, auch wenn ich natürlich den Bochumern einfach auch aufgrund der Sympathie und wir waren ja auch alle zusammen schon ein paar Mal im Stadion, einfach auch die Daumen drückt, dass sie zumindest einen Punkt holen, aber die Dortmunder werden gewinnen, deutlich.
Gut, so, dann haben wir die Dortmunder mit 2 Heimspielen hintereinander weg gegen Wolfsburg und Gladbach und die Bayern zu der Zeit in Bremen und zu Hause gegen Schalke. Ja. Erste Stolperstein vielleicht, Fabi, eventuell in Bremen für die Bayern, ist glaube ich sogar ein Samstagabendspiel, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, du hast jetzt 2 Heimspiele, Hertha und Schalke, da musst du gewinnen, da führt kein Weg dran vorbei. Und ich glaube auch, an einem normalen Samstag sollte das auch ausreichen.
In Bremen dann.
Unabhängig davon auch, wenn in der Form im Moment nichts dafür spricht. Klar, in Bremen ist immer ein bisschen unangenehm, auch egal auf welchem Platz die Bremer standen, in der Historie auch. Von daher kann es natürlich auch der erste Stolperstein sein.
Okay, so siehst du beim BVB da bei den beiden Heimspielen?
Ja, wir haben letzte Zeit relativ schlecht über Gladbach geredet, aber ich glaube schon, Gladbach kann Top-Spiele. Benze Baini möchte sicherlich aufmerksam machen gegen Dortmund. Das ist ja der neue Arbeitgeber. Also ich glaube, Gladbach könnte ein Stolperstein für Dortmund sein.
Also da kann ich auch oder würde ich dagegen halten, weil ich glaube, das sind natürlich auf dem Blatt Papier, du hast Gladbach und Wolfsburg, aber ich glaube, das sind in Summe betrachtet 2 dankbare Heimspiele. Nicht, weil ich jetzt sage, dass Schalke, Hertha weniger dankbar ist, ganz im Gegenteil. Ich glaube einfach, dass Dortmund im Moment zu gut ist und nach dem, was am Wochenende passiert ist, eigentlich die Form meines Erachtens auch die Spiele entscheiden wird. Und dann hast du noch das Stadion im Rücken. Es ist Leidenschaft, Emotion, die von den Rängen überschwappt. Und ich glaube, da hat keine Mannschaft in Dortmund mehr irgendeinen Auftrag, Punkte zu holen. Da lege ich mich fest.
Ja, da gehe ich mit. Also die Heimspiele wird der BVB, glaube ich, auch keine Punkte mehr geben. So, und dann kommen wir 33. Spieltag. So, da Zünglein vielleicht an der Waage. Bayerische Schützenhilfe vielleicht dann doch noch für die Bayern. Die Dortmunder zu Gast bei den Augsburgern, aber auch die Bayern mit einem sehr, sehr schwierigen Heimspiel dann gegen vielleicht noch um die Champions-League-Plätze spielende Leipziger. Könnte das Spiel so mit für die Entscheidung sorgen, oder?
Ja, ich meine, ich kann eins sagen. Sollte es zu dem Zeitpunkt wirklich noch so sein, dass die Mannschaften punktgleich sind oder in der gleichen Konstellation am 33. Spieltag an den Start gehen, dann ist es mit Sicherheit ein Spiel, wo vielleicht dieser eine Moment da ist, dass die Mannschaft weiß, ähnlich auch wie in der Champions League gegen City, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass sie ihre Leistung abrufen kann. Und ich glaube, dann kannst du auch ein Heimspiel gegen Leipzig gewinnen. Sollte bis dahin mehr Punkte dazwischen liegen, wovon ich eigentlich ehrlicherweise ausgehe, dann wird es ein Spiel, was sowieso nicht mehr der Rede wert sein wird, um ehrlich zu sein.
Also gehst du davon aus, dass am letzten Spieltag das Auswärtsspiel dann für die Bayern in Köln und die Dortmunder natürlich mit dem Heimspiel gegen Mainz, dass da dann aus deiner Sicht dann wahrscheinlich alles durch ist?
Also ich sage im Moment und nicht, weil ich pessimistisch bin gegenüber den Bayern, aber die Leistung einfach auch so ist, dass die Meisterschaft schon vor dem 34. Spieltag entschieden wird.
Okay, gut. So, dann vielleicht noch an dich die letzte Frage. Der BVB um Sebastian Kehl diese Woche nach vorne geprescht und jetzt auch offiziell die Meisterschaft als Ziel ausgegeben. War das richtig?
Ja, mussten, ne? Auf jeden Fall. Also wenn du die Konstellation jetzt hast, ein paar Spieltage vor Schluss, dann wärst du ja, also das hätte nicht gepasst.
Hey, aber was ja irgendwo schon aber witzig ist, also ich meine, jeder, der die Medien verfolgt, finde ich ja klar zu 100% mit allem Recht, dass die Bayern in der Kritik stehen. Aber was dann am Ende des Tages irgendwie schon auch ins Gesamtbild mit rein muss, du hast jetzt einen Tabellenführer, der einen Punkt mehr hat als die Bayern, die im Moment gerade förmlich in der Luft zerrissen werden. Heißt jetzt nicht, dass die Dortmund ähnlich sind, aber ganz im Gegenteil, einfach auch das machen, wofür sie ja vielleicht auch jahrelang kritisiert worden sind. Eben auch die Zeit zu nutzen, in der Bayern was anbietet. Trotz alledem sind sie einen Punkt voraus. Und ich sage ja, ich habe es heute per Zufall irgendwo auch mal mit einem Kollegen diskutiert. Wenn man mal überlegt, dass eine Mannschaft wie Union Berlin nur 5 Punkte hinterm Tabellenführer liegt, theoretisch die erwähnt keiner in dem Titelrennen. Und ich möchte jetzt auch nicht nochmal in den Topf mit reinschmeißen. Ich glaube, das ist dann zu viel des Guten. Aber da merkt man einfach mal, glaube ich, was es für eine besondere Bundesliga-Saison ist, in der die Bayern extrem viel anbieten. Eine Mannschaft, Gott sei Dank, aus neutraler Fußballfansicht auch in der Lage ist, sowas auszunutzen. Aber in Summe, ja, schon überraschend, dass es zu dem Zeitpunkt, nachdem die Bayern so viel anbieten, immer noch so knapp ist und theoretisch sogar noch die Möglichkeit besteht, Meister zu werden. Aber das dürfen sich die Dortmunder jetzt einfach nicht mehr nehmen lassen. Weil, und das möchte ich auch noch dazu sagen, ich glaube, dieses Jahr, das Jahr ist, wo du Meister werden musst, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der FC Bayern oder nach der Saison in den Jahren danach, in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren nochmal so viel anbieten wird. Da lege ich mich fest. Da wird im Sommer jeder Stein umgedreht und dann hast du wieder einen FC Bayern, der ja ein anderes Gesicht zeigt.
Wo wahrscheinlich auch dann die ein oder andere Million für den einen oder anderen Spieler fließen werden. Gut, aber das werden wir dann wahrscheinlich mal in den kommenden Wochen vielleicht ein bisschen genauer besprechen. Kommen wir noch zum Abschluss, wenn der Fabi nicht noch irgendwie auf den Frauenfußball eingehen möchte heute.
Doch. Weil das die einzige Titelchance ist, die ich eigentlich für realistisch betrachte. Also wenn es um den FC Bayern geht, nämlich die Damen, die am Wochenende nämlich 8:2 gewonnen haben. Und immer noch Tabellenführer sind im Übrigen.
Okay. Spannend, die Bundesliga. Ja.
Gut, dann kommen wir zum finalen Ende der heutigen Folge. Kommen wir zum Gewinner des Spieltages, Fabi.
Borussia Dortmund. Dann, ja, es kann nur Borussia Dortmund sein. Um ehrlich zu sein, ich glaube, über Wochen hinweg mit dem Durchhänger, den sie hatten, vor 2 Wochen, dann im Pokal und allem drum und dran, jetzt endlich mal den Patzer ausgenutzt zu haben, der Bayern. Tabellenführer am 29. Spieltag, es kann nur ein Gewinner des Spieltags geben.
Ja, dann springen wir mit auf.
Nee, da springe ich nicht mit auf. Was ganz Besonderes finde ich, und zwar mein Gewinner des Spieltags ist Dr. Robin Braun. 27 Jahre alt und hat am Wochenende sein erstes Spiel in der Bundesliga gepfiffen, nämlich Hoffenheim gegen Köln. Kommt aus Wuppertal und sein Heimatverein ist der SV Jägerhaus Linde. Also in der Nähe unserer alten Heimat, Tobi. Also ein Lokalpatriot hat sein Debüt in der Bundesliga gegeben.
Sehr schön, sehr schön. Für mich, ja, eigentlich müsste ich mit Fabi gehen, Borussia Dortmund, klar, haben jetzt die Tabellenführung übernommen. Aber für mich, ich habe es vorhin schon anklingen lassen bei der Spielzusammenfassung, Michael Gregoritsch mit seinem 10. Saisontreffer. So der Spieler, der den Freiburgern dieses Jahr nochmal ein paar Prozent mehr Punkte vorne gibt und auch nochmal eine andere Spielweise und ist halt der Spieler, der beim SC Freiburg wieder so richtig aufblüht und ja, vielleicht schießt er die Freiburger wirklich in die Champions League in den nächsten Wochen.
Weil ich meine, der ist nicht mal Top-Torjäger in Freiburg, ne? Grifo hat, glaube ich, 13 Tore, oder?
Ja, richtig, genau.
Ja. Und Füllkrug 15. Ja. 16? 15?
Ja, aber vielleicht müssen die Bayern mal ihre Transferpolitik in den nächsten Jahren oder nächstes Jahr wieder überdenken, dass man wieder die Konkurrenz kaputt kauft und vielleicht heißt das Sturm, du dann ja nächste Saison Füllkrug und Gregoritsch oder so. Wer weiß das schon?
Dux als Backup hat auch
hinter der Spitze. Tore.
Ja, ja. Ja, hört sich nach
vielversprechende Neuverpflichtung an, ja?
Ja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt auf den Samstag. Wird ein super Samstag werden, denke ich, in vielerlei Hinsicht. Ein paar richtig interessante Spiele. Und ich glaube, dass wir nach dem nächsten Spieltag nochmal um einiges schlauer sind. Im Keller sowie als auch rund um die Champions-League-Plätze.
So, die Folge wird wahrscheinlich, wir nehmen heute am Montag auf, morgen Dienstag wird es rauskommen, dann können wir noch die TV-Empfehlung für den kommenden Mittwoch auf jeden Fall rausgeben. Zieht euch auf jeden Fall alle das vermeintliche Topspiel aus England an. City gegen Arsenal ist, glaube ich, auch somit das alles entscheidende Spiel um die Meisterschaft. Arsenal die letzten Wochen ja einiges an Punkten liegen lassen. City ist jetzt auch dran, die spielen heute, glaube ich, noch das Spiel vom Spieltag in Brighton. Wenn sie das gewinnen, sind sie an Arsenal vorbei.
Ja, aber du hast noch ein Highlight vergessen für alle, die nicht nur Fußball schauen wollen. Und zwar am Dienstag kommt die neue Staffel Ex on the Beach auf RTL Plus.
Oh je. Gute Nacht.
Gute Nacht, das war's. Wir hören uns dann wahrscheinlich, ich denke mal am 1. Mai ist ja ein Feiertag, da haben wir dann auch ausgiebig Zeit, über den 30. Spieltag zu sprechen. Und ja, ich denke mal, ist ein guter Tag dann.
Ja, da melde ich mich dann aus dem Familienurlaub melde ich mich dann am Montag.
Ja, wir schauen. Ihr werdet auf jeden Fall von uns hören. In diesem Sinne, macht es gut. Einen schönen Abend euch noch.
Danke, macht es gut.
Tschüss.
Ciao. Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.